Einen schönen guten Morgen. Es ist schön, wieder hier zu sein. Ich war ja letzte Woche in der Stadtmission und es war schön dort, es war gut dort, es war eine gute Gemeinschaft, es waren nette Leute. Aber es seid einfach nicht ihr. Es ist schön, bei euch zu sein. Nein, die Kanzel, ich habe sie mir angeguckt, die haben eine schöne Kanzel, von wegen Kanzeltausch. Ich war aber so freundlich und habe sie trotzdem bei ihnen gelassen. Man soll ja nicht immer alles direkt mitnehmen, was man so findet. Ja. So, aber jetzt zur Predigt. Stell dir mal die allerersten Flugzeuge vor. Solche zerbrechlichen Holzkonstruktionen mit flatternden Stoffflügeln, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzdem irgendwie zu trotzen schienen. Heute dagegen durchkreuzen majestätische Giganten aus Metall den Himmel, überwinden mühelos Kontinente und verbinden die Welt. Die Luftfahrttechnik hat sich im Lauf der Zeit sehr stark verändert. Von den Pionieren der frühen Luftfahrt bis zu den Ingenieuren unserer Zeit kennt der menschliche Erfindungsreichtum kaum Grenzen. Aber während sich die Technik ständig weiterentwickelt, bleibt das Grundprinzip gleich. Auftrieb durch Tragflächen und Antrieb durch Triebwerke. Für alle, die sich ein bisschen mehr dafür interessieren, ein kleiner Tipp. Draußen im Flur hängt Nathalies Liste. Tragt euch doch ein in die Liste, wenn ihr am 4. August mit ins Technikmuseum in Speyer wollt. Da könnt ihr mehr darüber erfahren, das lohnt sich bestimmt. Aber zurück zum Thema. Obwohl sich die Flugzeuge im Lauf der Jahre völlig verändert haben, ist das Grundprinzip gleich geblieben. Und für mich ist das ein gutes Beispiel für den Unterschied zwischen Gottes Handeln im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott sich niemals ändert. Denkt mal an Malachi 3, Vers 6, wo Gott sagt, denn ich bin Jahwe, ich habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Oder Jakobus 1, Vers 17, vom Vater der Himmelslichter kommen nur gute und vollkommene Gaben. Bei ihm gibt es keine Veränderung, auch nicht den Hauch eines Wechsels. Oder Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Das heißt aber nicht, dass Gott in alttestamentlicher Zeit genauso gehandelt hat wie nach den Ereignissen am Kreuz. Er hat sich nicht verändert, aber er handelt anders. Und das gilt auch ganz besonders für den Heiligen Geist. Wir beschäftigen uns zurzeit ja in meinen Predigten mit dem Heiligen Geist, um herauszufinden, was die Bibel wirklich über die dritte Person der Dreieinigkeit sagt. Und dabei haben wir in meiner letzten Predigt gesehen, dass sich nach Pfingsten im Wirken des Heiligen Geistes durchaus etwas verändert hat. Und auf zwei Verse möchte ich in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen genauer hinweisen, nämlich Johannes 14, Vers 16 und 17. Dort sagt Jesus, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht erkennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Konzentrieren wir uns mal einen Moment auf den letzten Satz. Jesus spricht hier vom Heiligen Geist und er sagt, dass er bei den Jüngern bleiben wird. Das steht dort in der Gegenwart. Das heißt, er ist bei euch und er bleibt bei euch. Oder anders gesagt, bisher war er bei euch, deshalb ist er bei euch und er wird bei euch bleiben. Jesus wird sie verlassen, aber der Heilige Geist bleibt bei euch. Aber Jesus wird die Jünger nicht einfach verlassen. Wenn er bei seinem Vater ist, wird er ihn bitten, den Jüngern den Heiligen Geist zu senden. Und der Heilige Geist wird in euch sein. Zukunft. Es wird also eine gewisse Veränderung geben. Er wird nicht mehr nur bei ihnen sein, sondern in ihnen. Derselbe Heilige Geist wirkt auf eine andere Art und Weise. Heute, in der zweiten Botschaft dieser Reihe über den Heiligen Geist, werden wir uns damit beschäftigen, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat. Das soll uns helfen, diese Veränderung in der Art und Weise seines Wirkens so ein bisschen besser zu verstehen. Dabei dürfen wir aber nicht vergessen, dass sich weder der Heilige Geist selbst noch sein Charakter verändert haben. Natürlich ist sowohl das Alte Testament als auch das Thema Heiliger Geist sehr umfangreich. Und deshalb haben wir heute auch nicht den einen großen Bibeltext, den wir uns zusammen ansehen, sondern viele einzelne Verse. Und gleichzeitig können wir leider in der begrenzten Zeit auch nicht auf alle Stellen eingehen, auch wenn das echt spannend wäre. Deshalb habe ich so ein paar stellvertretende Stellen ausgewählt, die uns zeigen, wie der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt hat und warum das für uns wichtig ist. Und ich möchte euch aber wirklich ermutigen, selbst nochmal weiter zu forschen und zu überprüfen, ob das, was ich hier erzähle, wirklich stimmt. Nehmt euch die Bibel, lest nach. Wenn ihr im Alten Testament nach dem Heiligen Geist sucht, dann werdet ihr feststellen, dass der Begriff dort eigentlich nur dreimal vorkommt. Dreimal. Psalm 51 und zweimal in Jesaja 63. Aber sowas wie Geist Gottes oder ähnliche Ausdrücke für den Heiligen Geist, die sind sehr oft zu finden, denn er hat sehr viel gewirkt. Und ich beschränke mich jetzt aus Zeitgründen auf zwei Aspekte des Heiligen Geistes im Alten Testament, die für uns und unser tägliches Leben heute wohl am wichtigsten sind. Und das wäre erstens, was hat der Heilige Geist im Alten Testament gemacht? Und zweitens, wie hat der Heilige Geist im Alten Testament gewirkt? Das sind die beiden wichtigen Fragen heute. Beginnen wir mit der ersten Frage. Was also hat der Heilige Geist zur Zeit des Alten Testaments gemacht? Und dazu möchte ich euch seine vier Tätigkeiten zeigen, die für uns wohl am wichtigsten und am relevantesten sind. Und die erste wäre Leben geben. Er hat Leben gegeben. Wir sehen das sehr deutlich im Schöpfungsbericht im ersten Buch Mose, wo der Heilige Geist ja schon im zweiten Vers der Bibel zum ersten Mal auftritt. Also viel früher ging gar nicht. Und da schreibt Mose ja, die Erde war formlos und leer, Finsternis lag über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der Heilige Geist war als Teil des dreieinigen Gottes anwesend und spielte eine wichtige Rolle bei der Schöpfung. Das wird später im Bericht über die Erschaffung der Menschen dann nochmal bestätigt. In 1. Mose 1, Vers 26, das ergibt eigentlich nur auf die Art Sinn, da steht, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Also, achtet auf den Plural beim Personalpronomen. Lasst uns Menschen machen. Die drei Personen der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind bei der Schöpfung anwesend und wirken daran mit, dem Menschen Leben zu geben. Der Heilige Geist war also bereits an der Schöpfung beteiligt und gibt Leben. Und dieser Gedanke, der wird auch an anderen Stellen des Alten Testaments immer wieder bestätigt. Wir lesen beispielsweise in Psalm 104, Vers 30, du sendest deinen Lebensgeist, sie werden geboren, so erschaffst du der Erde ein neues Gesicht, durch Gottes Lebensgeist. Und Elihu sagt in Hiob 33, Vers 4, Gottes Geist hat mich gemacht, der Hauch des Allmächtigen belebt mich. Ohne den Heiligen Geist geht's nicht. Er gibt Leben. Einige von euch wissen vielleicht, dass das Wort Geist sowohl im Hebräischen, also der Sprache des Alten Testaments, als auch im Griechischen, der Sprache des Neuen Testaments, auch mit Wind oder Atem übersetzt werden kann. Und wir wissen, dass Atem zum Leben notwendig ist. Auch dadurch wird die Vorstellung irgendwie unterstützt, dass der Heilige Geist der Spender des Lebens ist. Gerade wenn wir an 1. Mose 2, Vers 7 denken, wo Mose uns berichtet, dann formte Jahwe den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Als Gott den Lebensatem, oder anders übersetzt, den Lebensgeist ins Gesicht der Menschen blies, wurde der Mensch lebendig, denn der Heilige Geist gibt Leben. Die zweite Tätigkeit des Heiligen Geistes in alttestamentlicher Zeit war es, den Willen Gottes zu offenbaren. David sprach zum Beispiel in 2. Samuel 23, Vers 2, er sprach davon, als er sagte, der Geist Jahwes hat durch mich gesprochen, seine Rede war in meinem Mund. Der Heilige Geist hat sich verschiedener Menschen bedient, um durch sie zu sprechen, um durch sie seinen Willen zu offenbaren. Und so haben sie Gottes Worte weitergegeben. So sandte Gott etwa seinen Propheten Jesaja zu den Israeliten, um ihnen seine Wege zu offenbaren und um sie zu lehren. Es war der Heilige Geist, der diese Offenbarung ermöglichte. Jesaja selbst wies darauf hin, als er in Jesaja 48, Vers 16 und 17 sagte, kommt her und hört zu. Von Anfang an habe ich dies öffentlich gesagt und seitdem es geschieht, bin ich dabei. Und nun hat Jahwe, der Herr, mich gesandt und seinen Geist. So spricht Jahwe, dein Erlöser, Israels heiliger Gott. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich zu deinem Nutzen belehrt, der dich auf den Weg führt, den du gehen sollst. Jesaja hat mit der Hilfe des Heiligen Geistes Gottes Willen offenbart. Auch in den Psalmen wird uns das Wirken des Heiligen Geistes bei der Offenbarung von Gottes Willen berichtet. Psalm 143, Vers 10. Lehre mich zu tun, was dir gefällt, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebenes Land. Und in Nehemia 9 versammelte sich das Volk Israel zum Gottesdienst. Esra stand auf und er begann zu erzählen, wie Gott sein Volk im Lauf der Geschichte geführt hatte. Er erinnerte sie daran, wie Gott sie in der Wüste gesegnet hat, auch nachdem sie ihn verlassen hatten. Und erinnerte sie daran, wie Gott ihnen seine Wege durch den Heiligen Geist offenbart hat. Nehemia 9, Vers 20 sagt er, deinen guten Geist hast du gegeben, um sie zur Einsicht zu bringen. Dein Manna enthieltest du ihnen nicht vor und gabst ihnen Wasser für ihren Durst. Also, wenn man sich diese Stellen anguckt und gerne eben auch noch viele andere Stellen, dann sieht man, eine der wichtigsten Tätigkeiten des Heiligen Geistes im Alten Testament war es, den Menschen die Wahrheit Gottes zu offenbaren. Und passend dazu kommt der nächste Punkt, das ist im Prinzip so eine bisschen Erweiterung davon. Gleichzeitig hat der Heilige Geist nämlich schon immer dabei mitgewirkt, Sünde aufzudecken und Menschen zurechtzuweisen, wenn sie sich gegen Gott und seine Wege aufgelehnt haben. Im Alten Testament machte der Heilige Geist auch das immer wieder durch Propheten oder durch andere Menschen. So erinnerte Esra das Volk in Nehemia 9, Vers 30. Viele Jahre hattest du mit ihnen Geduld und warntest sie durch deinen Geist, der deinen Propheten die Worte gab. Aber sie hörten nicht hin. Da gabst du sie in die Gewalt fremder Völker. Durch seinen Geist hat er sie gewarnt, aber sie wollten nicht. Gott gebrauchte die Propheten, um auf die Sünden Israels hinzuweisen und vor den Folgen dieser Sünden zu warnen. Die Propheten sprachen unter der Leitung des Heiligen Geistes. Sie sprachen Gottes Wort. Oder besser, der Heilige Geist sprach durch die Propheten die zurechtweisenden Worte Gottes. Auch der Prophet Micha drückt sein Vertrauen in den Heiligen Geist aus. Er weist darauf hin, dass Gott ihn gebrauchte, um sein Volk zurechtzuweisen. In Micha 3, Vers 8 sagt er, doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt, mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Der Heilige Geist hat Micha gebraucht oder genutzt, um den Israeliten ihre Verbrechen zu zeigen und ihr Vergehen zu zeigen. Also der Heilige Geist hat in alttestamentlicher Zeit immer wieder zurechtgewiesen und von Sünde überführt. Und die vierte und letzte dieser Tätigkeiten des Heiligen Geistes im Alten Testament, die ich euch heute zeigen möchte, ist das Wirken des Heiligen Geistes in der Zurüstung seines Volkes. Also er rüstete sein Volk zu oder er rüstete sein Volk aus. Er stattete sie aus mit dem, was sie brauchten. Und zwar tat er das aus zwei verschiedenen Gründen. Zunächst mal, damit sie Gott dienen konnten. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott seinem Volk eine Aufgabe gibt. Und dann befähigt er sein Volk durch das Wirken des Heiligen Geistes, um diese Aufgabe zu erfüllen. Wir sehen das schon ganz praktisch beim Bau der Stiftshütte. Als Gott die Anweisungen für die Bauarbeiten gab, da hatte er ganz bestimmte Vorstellungen davon, wie das Ergebnis aussehen sollte. Und deshalb rüstete der Heilige Geist die Handwerker aus, damit sie diese Anweisungen auch ausführen konnten. 2. Mose 25, Vers 30 bis 33 steht: Nun sagte Mose zu den Israeliten: Seht, Jahwe hat Bezalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Juda, berufen. Er hat ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist in jeder künstlerischen Technik erfahren. Der Heilige Geist hat ihn befähigt, die Stiftshütte richtig schön zu bauen. Oder denken wir an Simson. Simsons Leben ist ein Paradebeispiel für das Wirken des Heiligen Geistes. Jedes Mal, wenn Gott eine Aufgabe für Simson hatte, rüstete er ihn damit mit Kraft aus. Und das tat er, indem er den Heiligen Geist auf ihn legte. Von einem solchen Ereignis wird uns zum Beispiel in Richter 15 berichtet. Als Simson den Philistern gefesselt ausgeliefert wurde, da lesen wir dann in Richter 15, Vers 14 und 15: Als er so nach Lehi kam, schrien die Philister vor Begeisterung. Da kam der Geist Jahwes über ihn. Simson zerriss die Stricke an seinen Armen, als wären sie von Feuer versenkte Flachsfäden. Die Fesseln fielen von seinen Händen. Dann fand er einen frischen Eselskinnbacken, er hob ihn auf und schlug 1000 Mann damit nieder. Durch die Kraft, die er durch den Heiligen Geist bekommen hat. Im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott Menschen durch den Heiligen Geist für seinen Dienst ausgerüstet hat. Dabei ging es vor allem um körperliche Fähigkeiten, handwerkliche Fähigkeiten, Kraft, Wissen, solche Dinge. Aber der Heilige Geist rüstete die Menschen in alttestamentlicher Zeit nicht nur dazu aus, dass sie Gott dienen konnten, er rüstete sie auch aus, damit sie Gott repräsentieren konnten. In den meisten Fällen, in denen im Alten Testament vom Wirken des Heiligen Geistes die Rede ist, geht es nämlich darum, dass Menschen befähigt werden, Gottes Vertreter auf dieser Erde zu sein. Wir haben das bereits im Leben der Propheten gesehen, die im Namen Gottes gesprochen haben. Aber der Heilige Geist hat auch viele andere Menschen dazu ausgerüstet, auf die eine oder auf die andere Weise Vertreter Gottes hier auf der Erde zu sein. Auch dafür möchte ich ein paar Beispiele nennen. Denkt zum Beispiel daran, wie Gott Mose befahl, 70 Älteste zu ernennen, die als seine Stellvertreter im Namen Gottes Recht sprechen sollten. Damals legte Gott seinen Heiligen Geist auf sie, damit sie für diese Aufgabe als seine Repräsentanten ausgerüstet waren. Mose schreibt davon in 4. Mose 11, Vers 24 und 25. Er schreibt: Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was Jahwe ihm gesagt hatte. Dann versammelte er 70 Männer von den Ältesten Israels und stellte sie rings um das Zelt auf. Da kam Jahwe in der Wolke herab und sprach mit ihm. Er nahm von dem Geist, der auf ihm ruhte, und legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten. Als der Geist Gottes über sie kam, redeten sie auf einmal wie Propheten, aber nur für kurze Zeit. Also Gott rüstete sie aus, damit sie in seinem Namen recht sprechen konnten. Wir haben schon gesehen, dass der Heilige Geist Simson in der Zeit der Richter mit übermenschlicher Kraft ausstattete. Aber er machte das nicht nur bei Simson. Der Heilige Geist kam immer wieder auf diejenigen herab, die Gott erwählt hatte, sein Volk zu führen. Richter 3, Vers 9 und 10. Da schrien sie zu Jahwe um Hilfe und er ließ ihnen einen Retter entstehen. Othniel, der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas. Der Geist Gottes erfüllte ihn und er wurde Richter in Israel. Dann zog er gegen den Aramäer Kushan Richhatayim in den Kampf und brachte ihm eine schwere Niederlage bei, weil Jahwe ihn in seine Gewalt gegeben hatte. Also Gott rüstete diesen Richter durch den Heiligen Geist dazu aus, sein Stellvertreter auf der Erde zu sein und in seinem Namen das Volk zu führen. Und dasselbe macht er auch im Leben anderer Richter. Oder wir erfahren auch, dass der Heilige Geist über Saul und über David in ihrer Rolle als Könige von Israel gekommen ist, um sie für diese Aufgabe auszurüsten. In 1. Samuel 10, Vers 6 wird über Saul geschrieben: Dann wird der Geist Jahwes über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Oder 1. Samuel 16, Vers 13: Samuel nahm das Ölhorn und salbte David im Kreis seiner Brüder. Von diesem Tag an kam der Geist Gottes über David und verließ ihn nicht mehr. Samuel kehrte dann nach Rama zurück. Gott hat die Menschen durch seinen Geist dazu ausgerüstet, seine Repräsentanten hier auf Erden zu sein. Und dazu passt die Aussage Gottes aus Hesekiel 36, Vers 27. Aber diese Aussage steht zwar im Alten Testament, betrifft aber schon den neuen Bund, unseren Bund. Dort sagt Gott nämlich: Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und so sehen wir schon im Alten Testament, dass der Heilige Geist auch in neutestamentlicher Zeit und auch heute noch damit beschäftigt ist, die Kinder Gottes auszurüsten, dass sie als seine Repräsentanten hier auf Erden wirken können. Mit allem, was dazugehört. Auch wenn sich die Art und Weise, wie er das tut, verändert haben mag. Ich möchte mal kurz so ein Zwischenfazit ziehen von dem, was wir jetzt bisher über die Tätigkeiten im Alten Testament gelernt haben. Also wir haben gesehen, im Alten Testament hat der Heilige Geist Leben geschenkt. Er hat Gottes Willen offenbart. Er hat das Volk zurechtgewiesen, wenn es sich gegen Gott aufgelehnt hat. Er hat das Volk ausgerüstet, um Gott zu dienen und um seine Vertreter hier auf der Erde zu sein. Und wenn wir einen Moment darüber nachdenken, dann werden wir feststellen, dass uns das alles nicht neu ist, vom Neuen Testament her. Der Umfang dieser Tätigkeiten und auch die Methoden haben sich vielleicht verändert, seit Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Und doch wirkt der Heilige Geist auch heute noch in genau denselben Bereichen, weil es dem entspricht, wer er ist. Und er ändert sich nicht. Jetzt haben wir die Tätigkeiten des Heiligen Geistes betrachtet. Und dabei haben wir auch schon einen kleinen Einblick bekommen, auf welche Weise er gewirkt hat. Und dabei gibt es zwei Aspekte, die für uns wichtig und lehrreich sind, denke ich. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass in den meisten Texten, die wir jetzt untersucht haben, der Heilige Geist kam und auf der Person ruhte. Wir haben nur wenige Stellen gesehen, in denen der Heilige Geist jemanden erfüllt oder auf andere Weise in jemandem war. Also er auf ihn, nicht in ihn. Und unabhängig davon, ob der Geist auf oder in jemandem war, handelte es sich in der Regel um so ein vorübergehendes Wirken des Heiligen Geistes. So ein Wirken, das auf bestimmte Aufgaben beschränkt war. Das Wirken des Heiligen Geistes war begrenzt und vorübergehend. Wir sehen das zum Beispiel sehr schön im Leben von Saul. Wir sehen es im Leben von Saul, als er Gott nicht mehr so diente, wie Gott es wollte. Und als dieser Punkt erreicht war, verschwand der Heilige Geist aus Sauls Leben. Samuel berichtet uns davon in 1. Samuel 16, Vers 14. Von Saul jedoch wich der Geist Jahwes. Und ein böser Geist, den Jahwe geschickt hatte, begann ihn zu ängstigen. Wir sehen auch, dass der Heilige Geist in Simsons Leben bei verschiedenen Gelegenheiten über ihn kam. Das bedeutet aber auch, dass seine Gegenwart in Simsons Leben nicht dauerhaft war. Er musste immer wieder mal vorbeigucken. Und in diesem Zusammenhang möchte ich an die Worte Jesu aus Johannes 14, Vers 16 und 17 erinnern. Das, was wir am Anfang der Predigt hatten. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Beistand gibt, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Wir haben gesehen, dass der Heilige Geist wohl nur vorübergehend auf den alttestamentlichen Gläubigen war. Aber wir wissen bereits, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass der Heilige Geist für immer bei euch bleibt. Und er hat ihnen gesagt, dass er in euch sein wird. Wir könnten jetzt lange darüber spekulieren, warum das so ist. Mit Sicherheit können wir aber erstmal nur feststellen, dass sich durch Jesu Kreuz und seine Auferstehung etwas verändert hat. Das Sühnewerk Jesu hat es wohl möglich gemacht, dass der Heilige Geist dauerhaft in unserem Leben wohnt und ständig und beständig in diesem Leben wirkt. Es hat sich was verändert, obwohl sich der Heilige Geist nicht verändert hat. Wir lernen aber auch, dass das Ausrüsten mit dem Heiligen Geist eine souveräne Entscheidung Gottes war. Die Menschen, die den Heiligen Geist in ihrem Leben erfahren haben, haben weder erwartet, dass der Heilige Geist über sie kommen würde, noch haben sie irgendetwas getan, um sein Wirken in ihrem Leben zu fördern. Keiner von ihnen betete um das Kommen des Heiligen Geistes oder versuchte, seine Gegenwart durch irgendwelche religiösen Aktivitäten herbeizuführen. Es war Gott, der die Initiative ergriff. Er gab den Heiligen Geist, wie und wem er wollte. Es gibt keinen klaren Grund, warum der Heilige Geist zu einigen Menschen kam und zu anderen nicht. Es gab keine Formel oder Methode, die jemand anwenden konnte, um sicher zu sein, dass er die Gegenwart des Heiligen Geistes in seinem Leben erhalten würde. Und bei vielen der großen Glaubenshelden, so bei Menschen wie Noah, Abraham, Isaak oder Jakob, da gibt es tatsächlich keine biblischen Belege dafür, dass sie jemals die Gegenwart und das Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben erfahren hätten. Es war Gottes souveräne Entscheidung, über wen der Heilige Geist kam und in wem er wirkte. Interessant ist auch, dass die Gegenwart des Heiligen Geistes die Menschen nicht geistlicher gemacht hat als andere. Das sehen wir im Leben von König Saul. Der Heilige Geist kam zwar auf ihn herab, um ihn in die Lage zu versetzen, seine Pflichten als König von Israel auszuführen, aber Saul gelang es nicht, diese Kraft so zu nutzen, dass sich in seinem Leben Gottesfurcht entwickelte oder dass er sündlos wurde. Obwohl er ganz offensichtlich mit dem Heiligen Geist ausgerüstet und von ihm zugerüstet wurde, sündigte er immer noch. Das liegt daran, dass sich der Heilige Geist auch in alttestamentlicher Zeit niemandem aufdrängte. Als Saul sich gegen die Führung des Geistes auflehnte, wich er von ihm. Die Gegenwart des Heiligen Geistes in unserem Leben ist keine Garantie dafür, dass wir automatisch zu geistlichen und gottesfürchtigen Menschen werden, auch wenn es schön wäre. Wir müssen uns entscheiden, die Kraft, die er uns schenkt, zu nutzen und darauf zu achten, dass wir sein Wirken in unserem Leben nicht behindern. Nach dem Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament, da will ich jetzt einfach nochmal auf das Technikmuseum in Speyer zurückkommen. Und zwar auf diesen Vergleich mit der Entwicklung der Luftfahrt. Die Technik hat enorme Fortschritte gemacht, aber die Grundlagen sind die gleichen geblieben. Und genau so ist es eben mit dem Wirken des Heiligen Geistes im Alten Testament und heute. Die Zeiten haben sich geändert, aber es ist derselbe Geist. Die Art und Weise, wie er wirkt, hat sich etwas verändert. Seit Jesus aus dem Grab auferstanden und zu seinem Vater zurückgekehrt ist. Das werden wir uns in den nächsten Predigten noch ansehen, das kann ich jetzt nicht noch alles machen. Aber die Grundlagen sind die gleichen. Wie gesagt, es ist derselbe Heilige Geist. Er verändert sich nicht. Er schenkt immer noch Leben. Er offenbart immer noch Gottes Willen. Er tadelt uns immer noch, wo es nötig ist. Und er rüstet uns immer noch zum Dienst als Botschafter Christi aus. Der Heilige Geist, er wirkt in uns mit der Kraft Gottes und er wirkt in uns für Gottes Werk. Und jetzt ist wichtig und es ist unsere Aufgabe, ihn durch uns wirken zu lassen. Soweit für heute. Wir haben noch viel, was wir noch lernen müssen, aber wir haben ja auch noch ein paar Wochen Zeit. Amen. Ich würde gerne noch beten und ihr dürft auch gerne noch mal aufstehen. Vater, ich danke dir einfach dafür, dass du uns nicht alleine hier auf dieser Erde gelassen hast. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du bei deiner Rückkehr in den Himmel den Geist gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass wir all das, was wir hier erleben und durchleben müssen, nicht aus unserer Kraft heraus machen müssen. Aber ich weiß ganz genau, dass wir es viel zu oft tun. Und so bitte ich dich darum, dass du deinen Geist in uns und durch uns wirken lässt. Ich bitte dich darum, dass du uns bereit machst, ihn durch uns wirken zu lassen, uns nicht dagegen zu stellen. Und ich bitte dich darum, dass du uns immer wieder ganz deutlich führst und leitest, damit wir hier auf dieser Erde dir dienen können und andere Menschen als deine Stellvertreter hier auf dich hinweisen können. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.